Offene Ohren, lebendiges Archiv. Der Junge Podcast. Hallo und herzlich willkommen aus dem Schloss Ganshagen. In einem dreitägigen Workshop haben wir diesen Podcast vorbereitet und produziert. Wir, Jugendliche aus Berlin und Brandenburg, die sich mit offenen Ohren vor Geschichten und Gedanken zum Umgang mit Diktatur interessieren. In unseren Podcast-Folgen lernen wir KünstlerInnen mit Diktaturerfahrung aus der DDR und aus Syrien kennen, die von ihrer Lebensgeschichte erzählen. Danke, Rana. In unserer letzten Folge haben wir Anna Hahn, Sam Samrick und Dima Albitar Kalachi zu einem Gespräch eingeladen. Alle drei leben in Berlin. Anna Hahn ist Schriftstellerin. Sie befasst sich in ihren Büchern unter anderem mit subkulturellen Strömungen in der DDR. Sam Samrick ist Lyriker, Musiker und aktives Mitglied einer Untergrundbewegung in Syrien. Dima Albitar Kalachi ist Autorin und Journalistin und war Mitgründerin einer der führenden oppositionellen Radiostationen in Syrien. Sie ist unter anderem Redakteurin des Projektes Weiterschreiben für Wir machen das. Danke, dass ihr da seid. Vielleicht können wir mit der Frage beginnen, ob ihr euch kennt. Wenn ja, wie habt ihr euch kennengelernt?
Dima und ich kennen uns seit, ich glaube, 3 Jahren schon. Wir haben uns durch Netzwerk Wir machen das kennengelernt und haben auch zusammen eine Menge gearbeitet. Einmal im HKW, Haus der Kulturen der Welt, haben wir eine Wochenende von Workshops der politischen Bildung zusammen kuratiert und dort über die Asylsystem in Deutschland gesprochen als Teil der Archiv der Flucht. Wir haben uns auch ein bisschen kritisch mit dem Archiv beschäftigt und mündliche Geschichte und das Archivierung aufarbeitet. Anne haben wir uns neu getroffen für dieses Geschehens.
Vielen Dank für die Antwort. Da Sie ja gerade schon erzählt haben, was genau hat Sie denn bewegt, heute herzukommen und unsere Fragen zu beantworten?
Wenn ich daran denke, was ich tue und warum ich es tue, denke ich an euch und an meine Tochter. Ihr solltet die Geschichte kennen, denn sonst gibt es keine andere Möglichkeit, sie zu erfahren, zu wissen, was in anderen Orten dieser Welt passiert und wie es sich auf uns alle auswirkt. Es gibt eine Macht der Veränderung, dann liegt es mehr an euch. Unsere Aufgabe ist es, natürlich mit daran zu arbeiten, aber auch zu erzählen.
Yeah, and our part is actually, of course, to work on this, but also to tell.
Für mich ist das auch ein ähnliches Grund. Ich finde es sehr wichtig, diesen Geschichten zu erzählen, um aus denen zu lernen, aber auch die Erinnerung am Leben zu halten. Es gibt viele Gräueltaten, die passieren bis heute, woran man nicht denkt, weil man in einem sicheren Ort lebt oder sogar sich dafür nicht interessiert. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, diesen Geschichten wieder zu betonen und ihren Platz zu geben, damit es die Geschichte sich nicht wiederholt. Es gibt eine Strömung in der Geschichte, der sich wiederholt, und ich habe eine Riesenangst davor. Deshalb ist es wichtiger, diesen Ähnlichkeiten anzudeuten und immer in Erinnerung zu behalten.
Okay, vielen Dank. Anne, wie sieht es bei dir aus?
Auch so.
Genauso?
Da kann ich nichts dazu fügen.
Okay, Sie sind ja alle in einer Diktatur aufgewachsen. Sie haben alle Erfahrungen mit der Diktatur gesammelt. Gleichzeitig haben Sie auch viel mit dem Thema Kunst zu tun. Sie sind alle sehr künstlerisch aktiv und wollen auch über das Thema Diktatur aufklären. Und wir haben uns deshalb gefragt, warum haben Sie sich politisiert und welche Rolle spielt die Kunst dabei?
Politisiert, ich würde nicht sagen, dass ich ein politischer Mensch bin. Ich habe zu gewissen Zeiten in meinem Leben, um gewisse Ansprüche an mein eigenes Ich, an mein Selbst zu erfüllen, Ansichten verstärkt gezeigt, ne? oder Haltungen gezeigt. Dann später, als das nicht mehr nötig war, habe ich mich wieder eher in mich zurückgezogen und versuche das eher durch die Art und Weise, wie ich Themen bearbeite, zu zeigen, aber nicht auf eine offen politische, artikulative Weise. Also ich bin da eher die Schnecke im Schneckenhaus, die manchmal trompetet oder aber wenig mit Fahnen und Farben rumrennt.
So. Für mich war es ein bisschen anders. Ich bin in einem sehr depolitisierten Milieu aufgewachsen, und zwar unter Zwang. Man hat den Raum nicht, sich politisch zu beschäftigen, außerhalb, was der Partei angeht, die regierende Partei. Dann ist es mir klar geworden, nachdem ich mich in der Kunst beschäftigt habe, dass Kunst ist halt politisch. Man kann das nicht von den materialen, wahren Kontext, in dem ein Stück Kunst entstanden ist, trennen. Deshalb es ist es immer wichtig für mich, jedes Stück Kunst zu kontextualisieren und mal zu zeigen, dass es eine richtige und wertvolle Art der politischen Aktivitäten eigentlich. Und wenn man sich politisch beschäftigen will, dann ist der Kunst eine gute Art und Weise von diesen Beschäftigungen. Außerhalb ist mein Leben in Deutschland als geflüchteter Mensch rein politisch und auf beiden Seiten vielleicht das erste Mal wurde ich als Syrer in Syrien gezwungen, depolitisiert zu werden. Hier aus meinen Verhältnissen bin ich gezwungen, doch politisiert zu werden, um meine Stimme erheben zu können, um ein Leben für mich versichern zu können und um einen Platz für mich in diesem fremden Land zu finden.
Aber da habe ich eine Frage, ist Heavy Metal nicht auch was Archaisches? Ist es nicht manchmal auch pure Freude an Krach, an Lautstärke, an Remi Demi?
Natürlich, aber das hat keine Bedeutung, wenn man dies nicht so voll spüren kann. Ich glaube, der Metal zum Beispiel ist halt wichtig oder sogar befreiend, weil es so viele Build-up im Körper, im Seele der Mensch gibt und findet keinen Weg raus. Und der Metal hilft dabei. Es ist vielleicht nicht das politischste Form von Musik, vielleicht ist der Punk eher politischer. Aber in der Kontext, in dem es entstanden ist für uns, war sehr klar. Es war eine Reaktion auf Unterdrückung und entweder soziale Unterdrückung oder politische Unterdrückung. Und ohne diese Unterdrückung, glaube ich, gäbe es denn keinen Metal-Szene in Damaskus, Syrien. Okay. Das ist vielleicht hier anders, ein bisschen andersrum. Ich habe vorher gesagt, dass Mettler in Syrien sind vielleicht die progressivsten Menschen oder waren damals. Hier ist es nicht der Fall. Und das war für mich natürlich enttäuschend, aber hat mich auch die Courage gegeben, um innerhalb der Szene zu rebellieren, sozusagen. Um gegen diesen Status quo, diesen ewigen Status quo zu rebellieren.
For me, I see even if you're not really into politics, but everything is political, our right to exist is political.
And für mich ist alles, auch wenn man sich nicht für Politik interessiert, politisch. Unser Recht zu existieren ist politisch. In Syrien war die Musik, die wir gern hörten, illegal, weil sie von der gegnerischen Seite kam. Auch Bücher lesen und sogar, was wir angezogen haben, war politisch. Und als wir hierher kamen, haben wir für einen Raum gekämpft, in dem wir ohne auf bestimmte Weise gelabelt zu werden, existieren können. Auch das ist politisch. Und ich denke, Politik und Wirtschaft schreiben Geschichte, die man in Büchern finden kann. Aber in Kunst und Literatur kann man Geschichten lesen, die Menschen gelebt haben.
Ja, absolut. Das muss ich erwähnen. Es gab willkürliche Verhaftungen, nur weil jemanden alles schwarz trägt oder lange Haare hat oder einen langen Bart. das Wesen des Menschen, auch der Körper wird entweder diskriminiert, entweder als Gefahr wahrgenommen. Das hat dazu bedient, dass wir uns sehr sichtbar machen.
Genau, also ihr habt ja alle gerade gesagt, dass die Kunst euch politisch irgendwie geholfen hat und auch bestärkt hat, so ein bisschen in der Art. Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen, hier in Deutschland, in der heutigen Situation in Deutschland, welche Entwicklungen machen euch der Angst, beziehungsweise macht euch der Verlust von bestimmten Werten in irgendeiner Art und Weise Angst?
Vieles macht uns Angst, zumindest als geflüchteten Menschen. Wir haben über diese Strömung gesprochen, dass die Geschichte sich wiederholt. Und für uns hat das eine besondere Bedeutung. Und das kennen wir aus unserer eigenen Erfahrung. Und das erschreckt uns sehr tief. Es gibt einen Rechtsruck in der deutschen Gesellschaft und wir wurden dafür blamiert. Wir werden entweder problematisiert oder fetischisiert. Und das sind die zwei Rollen, die uns erlaubt sind, was für mich eine große Ähnlichkeit andeutet zu früheren Zeit im deutschen, aber auch im syrischen Gesellschaft, auch wenn es nicht ein 1:1 Vergleich ist. Und wir können uns nur davor schrecken. Ich habe keine Lebenssicherheit in Deutschland. In den letzten Wochen haben wir erfahren, wie zerbrechlich unsere Umgebung ist, unser Leben ist, wie schnell all das entzogen werden kann. Ja, also ich glaube, das ist die größte Gefahr und die größte Angst.
Ja, für mich in meinem Leben ist natürlich die Erfahrung eher mit der Angst verbunden. Ist unsere Demokratie noch sicher? Also wie lange wird es die noch so geben? Für mich ist die Zeit der Hoffnung aus den 90er Jahren eigentlich komplett vorbei. Also wo ich geglaubt habe und vielleicht manch anderer auch, es wäre Frieden möglich, ein langanhaltender Frieden. Es wäre möglich, ohne Nazis zu leben in der Gesellschaft und so weiter. Man könnte vielleicht einen sozialen Kapitalismus aufbauen, leben, erleben. Das ist eigentlich alles ziemlich zerbrochen bei mir. Und ich sehe das mit Erschrecken nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, also in Europa braucht man sich nur umschauen, auf der Welt gibt es überall einen Rechtsruck in den Gesellschaften. Und ich frage mich, warum dieser Nationalismus so wieder aufflammt, was schiefgegangen ist. Ich kann es auch nicht beantworten, habe auch keine Alternative auf Tasche. Das wäre schön, wenn wir irgendwas entwickeln könnten, wir Menschen. Aber mir tut es leid für euch, also die Probleme, die gerade so über uns Menschen offensichtlich zusammenbrechen, ja, von Klima. Katastrophe angefangen bis zu dem Aufweichen von demokratischen Grundprinzipien. Und ein Mittel ist vielleicht für sich selbst, für sein eigenes kleines Leben, für diese Spanne, das Beste zu machen, das Beste zu erwirken für sich und seinen Umkreis, also aufrichtig zu bleiben, auf das eigene Bauchgefühl zu hören, niemanden hinterherzulaufen, der Parolen erzählt. Und ihr seid ja auch auf dem richtigen Weg, wenn ihr euch für solche Geschichten interessiert. Das freut mich.
Vielen Dank. Also Sie sind jetzt der Meinung, Entschuldigung, Anne, ist jetzt der Meinung, dass wir sozusagen wahrscheinlich, wenn es so weiterläuft auf der ganzen Welt, dass wir vielleicht bald keine Demokratie mehr in Deutschland haben und das dann vielleicht durch Diktatur etc. ersetzt wird, oder?
Ja, das ist Orakel, ne? Ich sehe einfach, dass viele Länder bestrebt sind, ihre Grenzen eher wieder hochzuziehen, sich zu separieren, alte Staaten wieder also zu renationalisieren, die schon mal einen größeren Bund eingegangen waren. Und das finde ich schlimm und erschreckend. Und Kriege flackern überall gerade auf. Nachbarn hauen sich die Köpfe ein auf mehreren Kontinenten. Und das ist grausam schlimm und kaum zu ertragen. Dann die Menschen, die im Mittelmeer ertrinken jeden Tag, das ist für mich als ehemaliger Flüchtling ganz, ganz schwer zu ertragen. Ich bin aber nicht mehr jung genug, um noch Kapitänin zu werden oder so. Aber eigentlich juckt es so, in den Gliedern manchmal jetzt loszugehen. Genau, und auf der anderen Seite eben die Klimaveränderungen, die man auch deutlich sieht, die Verschmutzung der Meere und so weiter, das Sterben der Tierarten, das sind alles Dinge, die mich unendlich traurig machen.
I think that this cancellation, I don't know if you know about this, but there's few cancellations in the literature and the artist scene now that's happening in Germany.
Ich weiß nicht, ob ihr von den Absagen von Veranstaltungen in der Literatur- und Künstlerszene in Deutschland gehört habt. Für mich ist das etwas, bei dem wir in den Notfallmodus gehen sollten. Es ist ein Weckruf. Wir haben die Verantwortung, diese Szene frei zu halten. Es ist eine der wichtigsten Szenen, um frei zu sein und zu diskutieren und sich auszutauschen. Und wenn wir sehen, dass es mehr Absagen gibt, ohne dass die Leute darüber reden, ich zumindest sehe das so, dass es nicht wirklich ernsthafte Aktionen gegen die Absagen gibt, dann ist das alarmierend.
At least I see it like there is no really serious actions that's going against those cancellations that's been happening. This is an alert. I see it like this. Yeah.
Voll. Ich bin überzeugter demokratischer Sozialist. Das informiert vieles von meiner Arbeit, entweder in der politischen Bildung oder sogar in der Kunst. Wenn man zum Beispiel heutzutage über Syrien liest, dann da steht es zum Beispiel im Wikipedia oder sowas, dass die Baath-Partei, der regierende Partei, sozialistisch ist. Das ist aber nur im Namen so. Wir hatten niemals einen richtigen sozialistischen Staat oder Regierung, die echt auf das Landsleute kümmert oder so eine richtige sozialistische so Verteilung oder sowas, das hatten wir nie. Und es ist auch sehr wichtig zu erwähnen, dass nicht aller Sozialismus ist halt der Assad-Regime oder Sowjetunion oder der DDR. Es gibt auch innerhalb der Sozialismus eine demokratische, nicht populistische Stimmung. Und für mich ist das alles auf der Wahrheit gebaut, dass es gibt eine gegnerische Beziehung zwischen Arbeiter und Arbeitgeber oder Kapitalisten und Proletariat. Und dieses System, diese Weltordnung, den wir haben, in dem all das Geld und Reichtum ist in den Händen von, keine Ahnung, 1% der Weltbevölkerung, das halte ich für grundsätzlich falsch. Ich glaube, das muss verteilt werden. Wenn das nicht geschieht, ich finde keine klaren Lösungen für unser Weltproblem. Entweder die Klimakrise, entweder der Rechtsruck. Das sind Nebenwirkungen von ungefesseltem Kapitalismus. Das ist alles aus dieser Gier entstanden und ja, das halte ich für grundsätzlich falsch. Ja, deshalb ist es für mich wichtig, einen anderen Ordnung zu finden, in dem man mehr Rechte, mehr Bestimmung auf der Arbeitsplatz, mehr antinationalistische Beziehungen zum Land, zum Arbeit.
Ja, vielleicht noch was positiv zu nennen wäre unter den Abstrichen, dass es nicht finanzierbar war wirklich oder weitergegangen wäre. Ne? Ist die Versorgung der Kinder und ich habe letztens wieder drüber nachgedacht, die Literatur, die Filme, die Kultur, die Kindern angeboten wurde, das war ein unglaublich großes Angebot, was es in der DDR gab und in den anderen Ländern der sozialistischen Währungsgemeinschaft. Das ist was es durchaus hätte, was weitergetragen werden hätte können. Ne? Ich hatte als Kind einen unglaublichen Schatz an Filmen und kulturellen Vorstellungen von den anderen Ländern, sowjetische Märchenfilme, tschechische Kinderserien, was weiß ich, die Mosaikhefte, das wurde bezahlt, dass Leute die Dinge erforschen, herstellen, sich künstlerisch damit auseinandersetzen, bis zu den Ferienlagerangeboten, die weitestgehend kostenlos waren. Also, dass man als Kind reisen, lesen, gucken, studieren konnte, was heute armen Kindern einfach doch verwehrt ist, im größten Teil.
Eine sozialistische Staatsordnung sozusagen könnte auch unsere Arbeit von der Gewinn befreien. Wir können einfach dann diese idealistische Haltung von so Kunst machen, nur um Kunst zu machen, also Art for Art's sake. Und ich glaube, das könnte ja eine Wahrheit sein werden, dass man den Zugang zu diesen Produktmitteln, dass man überhaupt mehr Zugang zur sozialen und künstlerischen und politischen Entwicklungen teilnehmen.
Aber da kommen wir wieder auf die alte Frage des Anarchismus, wenn jeder nur das macht, wozu er Lust hat, wer macht dann die Dinge, die gemacht werden müssen?
Das ist halt vielleicht individualistischen Anarchie, das ist manchmal nicht so demokratisch. Es muss ja alles in den Kommunen entschieden werden und sehr einfach so eine Rotation, in der man nicht dasselbe Sache für ewig macht. Mhm. Also, keine Ahnung, diese Woche macht der Kommune 2 Straßen Sauberung oder keine Ahnung. Dann Kommune 3 macht das Essen und
oh Gott, das habe ich in der DDR schon gehasst. Treppenreinigung. Ja.
Es könnte passieren, wenn es nicht von einem Zentralrat oder ein zentrales Wesen geordnet werden. Ich glaube, wir unterschätzen, wie kooperationsbereit Menschen sind. Und weil wir im Kapitalismus leben, ist es halt sehr schwierig, anders vorzustellen, dass Menschen im großen Stil kooperieren können, um aufeinander zu kümmern. Aber das kenne ich auch von Syrien. Wir hatten ja keine Staatssozialismus, aber unter uns, unter Familien, unter Großfamilien, unter Nachbarschaften, da gab es sehr, sehr viel Kooperation. Entweder in Versammlung des Geldes für Menschen, die es brauchen, okay, um die Straße sauber zu halten.
Und da haben alle mitgemacht? Subotnik, Straße sauber halten?
Ja. Wenn nicht alle, dann die meisten. Okay. Also es gibt immer natürlich Menschen, die vielleicht nicht wollen oder sich nicht bemühen können. Aber wenn man in einem großen Stil Kooperation sich beschäftigt, dann diese Lücken sind sehr, sehr, sehr einfach zu füllen.
Meine Erfahrung war, als ich dort noch lebte, dass als diese Gruppen anfingen, sich zu einer Bürgerbewegung zu entwickeln, die Organisatoren verhaftet wurden.
Organizers were arrested. Like that.
Ja, weil wir keinen echten Sozialismus hatten, sondern wir hatten eine Kult der Persönlichkeit. Dieses Kooperation stellt eine Gefahr fürs Regime dar. Deshalb ist es in der Interesse des Regimes, all das zu unterdrücken. Ja. Wenn wir aber anderswohin, keine Ahnung, von Null anfangen, ohne den Einfluss von solchen großen Persönlichkeiten oder wenn ein Kult nicht anwesend ist, ich glaube, es wäre viel, viel einfacher, dies zu machen. Und das muss nicht das ganze Welt einmal auf dem Gesicht legen, das meine ich nicht. Aber zum Beispiel heutzutage in den USA. USA ist ein rein kapitalistisches Land auf der Erde. Und trotzdem könnten die Gewerkschaften, die schreibenden Gewerkschaften, die Writers Unions und die SchauspielerInnen Unions, sie haben gestreikt. Und was sie wollten, die haben das ermöglicht. Die haben neue Verträge bekommen. Sie haben sich richtig positioniert, um Druck aus den Kapitalisten auszuüben und etwas davon zu kriegen. Und ich glaube, wir brauchen ja mehr davon.
Jetzt kommen wir nochmal zur letzten Frage, abschließende Frage. Da ihr ja alle unterschiedliche Diktaturerfahrungen mitgebracht habt, würdet ihr sagen, dass diese Erfahrungen in irgendeiner Art und Weise miteinander vergleichbar sind oder sind da große Unterschiede dazwischen?
Du hast dich gemeldet.
No, just
because I was boring.
Also, wer will anfangen?
Jetzt, bitte. Also ich war überrascht, was wir für Ähnlichkeiten in unseren Erfahrungen haben. Und das ist Jahrzehnte auseinander, ist Tausende von Kilometern auseinander und hat sich sehr ähnlich angehört, dass man in der Situation, wo es um Musik und Zugehörigkeit geht, hört, man hat ins Lager der Feinde gewechselt, ne? Also dass sich die eigene Elterngeneration von den Kindern abwendet und sagt, das wollten wir nicht, die kennen wir nicht, die sperren wir ins Gefängnis oder am besten haut doch ab, verlasst das Land. Da war ich wirklich jetzt verblüfft.
Was hast du denn daraus gefunden in den Akten?
Ja, actually those things is basically what the project.
Das sind die Projekte, an denen ich mit Annette Gröschner arbeite: Geruch der Diktatur und jetzt lebendiges Archiv. Es geht um Diktatur, die Struktur und wie sie sich auf die Menschen auswirkt. Sei es, wenn sie in ihr leben oder danach, denn sie bleibt für eine lange Zeit bei dir. Darum geht es in dem Projekt. Annette und ich waren zusammen im Stasi-Museum und wir wurden beide durch den Geruch getriggert, obwohl wir aus verschiedenen Ländern, Generationen oder Diktaturen kommen und auch verschiedene Gerüche wahrnahmen, wie wir später herausgefunden haben. Aber wir wurden beide getriggert und an den vergangenen Ort zurückversetzt. Diktatur bleibt bei dir und in deinen Sinnen, in deinem System und in deinem Archiv. Und unser Körper ist das wichtigste Archiv. Und das versuchen wir in diesem Projekt zu fassen.
And the archive and our bodies actually is the most important archive. And this is what we're trying to do in this project.
Okay, jetzt seid ihr ja alle auf die Gemeinsamkeiten eher eingegangen von Diktaturerfahrungen. Gibt es aber irgendwie auch noch einen wichtigen oder einen großen Unterschied zwischen der Diktatur von Syrien und Deutschland damals? Irgendetwas Signifikantes zum Beispiel? Also war alles eigentlich genau gleich fast, sagen wir es mal so.
Fast, also die Ideologien sind ein bisschen unterschiedlich. Der Assad-Regime hat zum Beispiel Kommunisten verfolgt und auch gefoltert und ins Exil gebracht. Und das eigentliche Ideologie sozusagen von der Baath-Partei damals war panarabischer Sozialismus. Und die haben das sehr deutlich gemacht, dass es nicht Sozialismus im Sinne von Marx oder Engels oder Lenin oder das Revolutionäre. Man denkte damals nicht, dass sozusagen Syrien eigenes Land ist, sondern ein Teil von einem größeren Heimatland, das arabische Heimatland. Und das wurde uns sehr lange gelehrt eigentlich. Diese Vorstellung von dem arabischen Heimatland bestimmt so viel in das Land und wie man sich miteinander verhält oder was die Regierung für uns vorschriftet. Es gab eine Union zwischen Syrien und Ägypten. Das war einer von, ich glaube, 4 Versuche, diesen arabischen Heimatland ins Wirklichkeit zu bringen. Es hat aber nicht gelungen. Und dann sind sie zersplittert. Und deshalb habe ich gesagt, es war nie ein richtiger Sozialismus oder ähnliches, weil nach diesen Trennungen sind diese Kult der Persönlichkeiten überall entstanden, in dem Irak, in Ägypten, in Syrien. Und das hat dazu geführt, dass wir sind ja de facto unter einem sozialistischen System, aber de jure, also in Wirklichkeit, waren wir unter unfetterten, ungefesselten Kapitalismus. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied. Es gab keine großen Sozialversicherungsnetzwerken und jegliche Art von kommunale Solidarität wurde unterdrückt.
Yeah, I mean this rise of this Arabic homeland actually.
Die Bildung der arabischen Nationen war eine Antwort auf das Osmanische Reich nach dem Ersten Weltkrieg. Syrien war eine französische Kolonie. Wir bekamen unsere Unabhängigkeit Mitte der 40er Jahre und dann im Jahr 1963 übernahm die Armee das Land. Wir hatten also nicht wirklich eine Chance, eine Demokratie zu bilden. Und das ist eines der Probleme aller postkolonialen Länder. Wenn man sich die Geschichte Syriens ansieht, Vor den 40er Jahren gab es die heutigen Grenzen noch nicht und auch eine Demokratie konnte sich nicht entwickeln. In den 50er Jahren, die ja immer als die goldenen Zeiten gedacht werden, gab es große Probleme, weil die Franzosen das Land einfach verlassen hatten. Es herrschte Krieg, es gab keine richtige Wirtschaft und es gab kein Bildungssystem, das den Namen verdient hätte. Und dann hat die Armee das Land übernommen. Und so ging es weiter. Die Diktatur verwurzelt sich sehr, sehr tief. Und das ist einer der Hauptunterschiede, denke ich. Denn hier in Deutschland war, trotz all der Konflikte, Kriege und Probleme, mehr Zeit, um soziale Bewegungen zu entwickeln, um Demokratie zu entwickeln, ein Wahlsystem.
Because here there was more time, even with all of the conflicts and war and problems, there was more time to develop a social movement, to develop systems, to develop democracy, to develop elections and all of this.
Ich sag mal, in den alten Demokratien sozusagen, zum Beispiel in den 20er Jahren oder 30er Jahren der letzten Jahrhundert, jede Partei hat einen militärischen Flug. In den Mittelosten, im Nahen Ost, in Syrien, in Libanon, in Jordanien, wenn es Parteien gibt, dann haben sie immer noch einen Militärflug. Also das war einer der Gründe, warum der libanesische Völkerkrieg so tödlich war. Das ist auch, warum wir so schnell in eine militärische Diktatur geraten. Und jeder und jegliche politische Auseinandersetzung war mit Militärmacht verbunden. Und deshalb war es so einfach, eigentlich in einer Militärdiktatur zu landen, sozusagen. Ich glaube, dass die DDR ist nicht durch diesen Parteikampf entstanden, sozusagen. Es würde von oben herab deklariert, okay, das ist jetzt ein kommunistischer Staat. In Syrien aber war es ein bisschen anders. Es war ja ein Coup d'État, aber das konnte nur passieren, weil es eine sehr militärische Kultur in der Politik gab.
Okay, dann wären wir jetzt am Ende dieses Interviews und wir möchten uns vom ganzen Herzen bei euch bedanken, dass ihr eure Erfahrungen mit uns geteilt habt und dass ihr euch so viel Zeit für unsere Fragen genommen habt. Vielen, vielen Dank.
Offene Ohren, lebendiges Archiv. Der Junge Podcast. Ein Projekt von Wir machen das in Kooperation mit der Stiftung Genshagen. Gefördert durch die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogrammes Demokratie leben.